So, guten Abend. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe ja versprochen, heute Abend wird es ein bisschen positiver. Wir haben ja schon Loblieder gesungen und der Habakuk hört tatsächlich mit einem Lob auf. Sein Buch, da heißt es in Kapitel 3, Vers 18, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft. So hört das Buch auf. Und der Habakuk hat das begriffen, dass Gott alles im Griff hat. Wir haben ja die letzten Tage das Buch Habakuk ein bisschen angeguckt und haben schon bemerkt, das ist kein typisches prophetisches Buch. Also normalerweise sagt Gott zum Prophet, teilt dem Volk das und das mit. Und das machen sie dann, die Propheten. Beim Habakuk ist es ein bisschen anders. Wir haben jetzt die letzten Abende gesehen, wie er seine Fragen, die er hat, er kann vieles nicht verstehen. Er hat viele Fragen und kann Gottes Handeln nicht verstehen. Fragt warum. Warum geht es in unserem Land so zu, wie es zugeht? Warum ist Ungerechtigkeit? Warum werden die Mächtigen immer stärker? Warum sind da die Babylonier, diese herannahende Weltmacht, die immer größer wird und erschreckender? Und Gott antwortet auf seine Fragen nicht gerade so, wie das der Habakuk vielleicht erwarten würde und vielleicht gern hätte, aber Gott antwortet so, wie er es für richtig hält und was er machen will. Nämlich, dass er die Babylonier, den Nebukadnezar, den Heeresführer, benutzen wird als sein Werkzeug, um Strafe über das Volk Israel zu bringen. Ist nicht gerade das, was Habakuk hören wollte. Es wird noch schlimmer, sagt Gott. Jetzt habt ihr Ungerechtigkeit im Land, aber ich schicke eine fremde Nation, die wird euch platt machen und in Gefangenschaft führen. Und dann adressiert Gott aber auch nicht den Nebukadnezar direkt, aber er sagt dem Habakuk, was er mit dem Nebukadnezar vorhat. Und gestern haben wir die fünf Wehe angeschaut, wo Gott Gericht übt über diesen Nebukadnezar, der ungerecht gehandelt hat und sich immer mehr herausgestellt hat. Ich bin der Beste und ich bin der Größte und ich kann alles. Und Gott sagt, nein, nein, der hat auch nur begrenzte Macht, nämlich die, die ich ihm gebe. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil dieses Buches, zum dritten Kapitel. Und auch das ist eigentlich kein typisches Kapitel in einem prophetischen Buch. Es ist ein Psalm, den der Habakuk schreibt und indem er darauf reagiert, auf das, was er gehört hat von Gott. Seine Fragen verarbeitet er ein bisschen und überlegt so, ja, das hat Gott gesagt, mal gucken. Und ich sage es euch gleich, bevor ihr einschlaft, am Ende steht das Gotteslob. Er hat das Gotteslob. Er reflektiert das alles und sagt, ja Gott, Babylonier und furchtbar und schlimm und alles, aber Gott hat es im Griff. Und deswegen kann ich fröhlich sein, kann Gott loben. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, der Name Habakuk kann auch mit Umklammerer, Umarmer übersetzt werden. Und das hat der Habakuk gemacht. Er hat sich an Gott festgekrallt. Gott hält immer an uns fest, wenn wir an ihn glauben, keine Frage. Aber in unserer Not ist manchmal gut, sich festzuklammern. So Kleinkinder haben Teddybären oder ein Schnuckeltuch oder sowas. Meine Mutter beim Autofahren von meinem Vater hat immer den Sitz verkrampft festgehalten. So ein Security Blanket nennen das die Engländer, Amerikaner. Und Habakuk hat seine Sicherheit in Gott gehabt. Und das beleuchten wir heute ein bisschen. Zunächst mal dieser Psalm, da ist eine Einleitung und in der Elberfeld-Übersetzung heißt es Gebet des Propheten Habakuk nach Schigjonot. So, ihr wisst alle, was ein Schigjonot ist, nehme ich an. Ja, klar, gut. Die Übersetzer sind sich nicht so ganz einig, was ein Schigjonot ist, aber es ist gut, dass ihr das wisst. Da übersetzt zum Beispiel der Menge, ein Gebet des Propheten Habakuk in bewegten Rhythmen. Also er gibt so ein bisschen ja, die Stilart des Liedes vor, also das ist ein Gebet, das gesungen wird, ein Psalm. Und er schreibt eben Shikyonot, übersetzt das mit in bewegten Rhythmen. Dann gibt es die neue evangelistische Übersetzung. Da heißt es folgendermaßen, ein Gebet des Propheten Habakuk auf Shikyonot. Hier handelt es sich also um ein Instrument. Das Lied soll man auf dem Shikyonot begleiten. Und dann kommt die Schlachterübersetzung noch dazu. Und ich glaube, der Luther hat es auch so übersetzt. Ein Gebet des Propheten Habakuk, eine heftige Wehklage. Eine heftige Wehklage. Also die Übersetzer sind sich nicht ganz einig, deswegen weiß ich es auch nicht, was es genau ist. Und auf jeden Fall ist es ein gesungenes Gebet. Und wenn ich mir diesen Psalm näher anschaue, ist es eigentlich ein Lobpreislied. Es ist ein Lobpreislied, weil er fängt oder hört auf mit dem Lobpreis. Ich freue mich in Gott und er ist meine Kraft, er ist meine Stärke. Also ein gesungenes Gebet, ein Lobpreislied. Und Lobpreislieder, den Namen hat man schon mal gehört. Viele, vor allem junge Menschen, lieben das, Lobpreislieder zu singen. Ich mag es auch. Ich singe auch gerne Choräle. Ich habe selber im Posaunenchor gespielt. Aber es lohnt sich mal, sich ein bisschen Gedanken zu machen. Was ist eigentlich ein Lobpreislied? Was ist ein Lobpreislied? Er hat ein Lobpreislied gesungen, trotz aller Schwierigkeiten, die er gehabt hat. Und trotz aller Fragen, unbeantworteter Fragen oder nicht so beantwortete Fragen, wie er es sich gewünscht hat. Und trotzdem stimmt er diesem Psalm an. Wenn wir einen Psalm angucken, reagiert er auf die Antworten, die Gott ihm gibt und auf sein Handeln in der Zukunft. Gott sagt ja, ich werde das tun und die Ungerechten werden bestraft werden. Also er hat viel geredet, Gott hat viel geredet, aber er hat noch nicht direkt gehandelt, aber er hat schon vorausgesagt. Bei Gott ist das dann schon geschehen. In der Luther-Übersetzung heißt es in Vers 2, Herr, ich habe die Kunde von dir gehört, ich habe dein Werk gesehen. Ich habe dein Werk gesehen. Das Sehen kommt in der Luther-Übersetzung nur vor, aber nicht im Hebräischen. Andere übersetzen das mit Fürchten. Wir fürchten deine Werke. Zum Beispiel die Neues Leben-Übersetzung hat es so. Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Also das Hören kommt drin vor und dann geht es weiter. Ich bin erschrocken. Der Luther, ich habe es gesehen. Neues Leben, ich bin erschrocken. Der Habakuk hat das angekündigte Handeln Gottes noch nicht gesehen, im Sinne von, es ist noch nicht passiert. Aber er hat es gesehen im Sinne von, ja, Gott hat es gesagt. Und wenn Gott was sagt, dann stimmt das auch. Es gibt einen anderen Begriff für Prophet. Habakuk war ja ein Prophet. Man übersetzt es auch mit Sprachrohr, so eine Flüstertüte, so ein Megafon, Gottes Willen rausposaunen. Das ist ein Prophet. Und es gibt einen anderen Begriff im Alten Testament. Der Samuel wurde zum Beispiel Seher genannt. Er konnte in die Zukunft sehen, weil Gott ihm das geoffenbart hatte. Und in diesem Sinne übersetzt der Luther das, ja, ich habe dein Handeln und deine Werke gesehen, die sind noch nicht geschehen, aber du hast sie mir gezeigt, was du tun wirst und das wird geschehen. Und dann sagt er weiter, der Habakuk, mach es lebendig in naher Zeit und lass es kund werden in naher Zeit. Also er sagt, ja, ist noch nicht geschehen, aber ich wäre dankbar, wenn es möglichst früh, zeitnah geschehen würde. Ein Lobpreislied ist auch Staunen über Gottes Handeln in der Vergangenheit. Und das wird uns offensichtlich, wenn wir den Rest vom Psalm anschauen, wie er in der Vergangenheit gehandelt hat. Denn wenn ich sehe, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat und darüber staune, dann ist auch das, was er für die Zukunft ankündigt, mir eine Gewissheit. Ich weiß ja, wenn Gott es in der Vergangenheit so gemacht hat, dann wird es auch kein Problem sein, in der Zukunft das zu tun, was er gesagt hat. Lobpreis beginnt aber mit dem Hören. Ich habe es gehört, sagt der Habakuk. Und da frage ich mich manchmal schon, wie ist denn das mit dem Hören bei uns? Wir singen gern Lobpreislieder oder Choräle, egal eigentlich. Wir loben Gott und das ist auch gut so, absolut. Wie sieht es mit dem Hören auf Gott aus? Es gab ein Buch, ja, ich glaube 2000 irgendwas, 10 oder so, 15. Da wurde eine Umfrage gemacht. Ihr seht es, upsala, da ist die Umfrage. Ihr seht die Frage ganz unten, die vorderen können es vielleicht lesen. Was stärkt dich in deinem Glauben, wurde gefragt. Und die Umfrage wurde unter Jugendlichen gemacht, jungen Erwachsenen, die gläubig sind. Also die zum Beispiel aufs Christabel gehen oder in Jugendkreisen zu Hause sind. Also gläubige, Jugendliche, junge Erwachsene wurden gefragt. Und wenn wir das mal angucken, die Frage, was stärkt dich in deinem Glauben, ist die erste Antwort, und es hat mich jetzt nicht überrascht, Lobpreismusik. Worship heißt es auf Neudeutsch. Lobpreismusik. Und wenn man die Liste weiter anguckt, das Zweite, was sie stärkt in ihrem Glauben, ist persönliches Gebet. Und dann kommen Gespräche mit Freunden und Familie, dann christliche Freizeiten und dann Predigten im Gottesdienst und dann Bibel lesen. Ich habe in der Glossenmühle, ich war ja Bibelschulleiter und wir haben immer sonntagsabend so einen Sing and Pray Abend gehabt, Gebets- und Lobpreisabend. Und da wurde viel Gott gelobt und das ist auch gut so. Aber ich habe mich manchmal schon gefragt, kennen wir eigentlich denjenigen, den wir anbeten, dem wir unser Lob geben? Kennen wir ihn wirklich oder ist es mehr so, ja, Jesus ist mir nah, ich fühle das. Ja, ich glaube schon auch, dass unsere Gefühle involviert sind, aber ich muss ja irgendwo diesen Jesus konkret kennenlernen können. Und er hat sich in seinem Wort offenbart. Deswegen ist es wichtig, dass ich in seinem Wort Jesus kennenlerne und dann ins Staunen komme, wie der Habakuk, und dann ins Loben komme. Und wenn es um uns rum, drunter und drüber geht, ist ein Blick, dass wir unseren Blickwinkel von den Umständen wegtun und auf Gott richten, ganz wichtig, dass wir wieder in sein Wort schauen. Und wenn wir in sein Wort schauen, kommen wir automatisch ins Loben. Das hat der Habakuk erlebt und ich glaube auch, dass wir das immer wieder erleben dürfen. Und so soll denn Lobpreislied sein. Es ist zuerst mal das Hören auf Gott und das bringt uns dann ins Loben. Er betet dann weiter, immer noch Vers 2, im Zorne denke an Barmherzigkeit. Also der Habakuk hat schon gewusst, ja gut, Gott hat Gericht angekündigt, er hat Strafe angekündigt, auch über das Volk Israel. Das wird kommen, also der Zorn Gottes wird kommen. Dann sagt er, denk an deine Barmherzigkeit. Und das ist ja ein frommer Begriff, Barmherzigkeit. Und ich habe mich gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade. Das kommt so oft in einem Aufwasch, wenn wir das sagen. Ah, Gott ist gnädig und barmherzig. Das stimmt, natürlich. Aber was ist denn eigentlich der Unterschied? Gnade ist das Bekommen, was ich nicht verdient habe. Gnade ist das Bekommen, was ich nicht verdient habe. Was habe ich nicht verdient? Vergebung, Gemeinschaft mit Gott, ewiges Leben habe ich nicht verdient. Das ist die Gabe Gottes, ein Geschenk. Das ist Gnade. Gnade ist das Bekommen, was ich nicht verdient habe. Ja, was ist dann Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist das Nicht-Bekommen, was ich verdient habe. Was habe ich verdient als Mensch? Der Sünde sollte der Tod, die Trennung von Gott in aller Ewigkeit. Das habe ich mir verdient durch meine Abkehr von Gott. Und das, die Barmherzigkeit Gottes, dass er sagt, ich tue alles, um den Menschen wieder zurückzubringen. Dass er leben kann, echtes Leben hat. Leben bei mir, Leben mit mir. Leben in Ewigkeit. Das ist der Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe mal noch weiter gedacht, das kommt jetzt nicht im Psalm drin vor, aber wenn ihr euch überlegt, was ist denn Gerechtigkeit, dann kann man das so definieren. Gerechtigkeit ist das Bekommen, was ich verdient habe. Das ist Gerechtigkeit. Das Bekommen, was ich verdient habe. Das ist ein bisschen die Einleitung von diesem Psalm. Jetzt gucken wir mal ein bisschen in den Hauptteil. Und da steht ganz groß drüber, Gott sieht nicht tatenlos zu. Das ist eigentlich der Hauptteil des Psalmes. Und wir haben ein paar Verse, sehr bildhaft und poetisch. Ich bin nicht so der Poetiker. Ich finde so Gedichtsinterpretationen in der Schule fand ich furchtbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann damit wenig anfangen. Persönlich, andere finden es super und das ist gut, aber ich persönlich, ich kann mit Gedichten und so was nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber der Habakuk hat so einen Lobpreis geschrieben, poetisch, und er fängt an in Vers 3, da macht er so einen Rückblick. Er guckt auf Gottes Handeln in der Vergangenheit. Was ist in der Vergangenheit alles geschehen? Und dann sagt er, Gott kam von Teman und der Heilige vom Gebirge Paran, Sela. Also Luft holen, durchatmen, Pause. Und jetzt kommt die nächste Liedstrophe. Seines Lobes war der Himmel voll und seiner Ehre war die Erde voll. Da wird Gott beschrieben als Gott, Elohim, der Schöpfergott, der handelt nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in der Geschichte. Er kam von Teman und vom Gebirge Paran. Was ist denn das? Ich habe euch da meine Karte mitgebracht. Da unten seht ihr die Ausläufer vom Roten Meer, da oben. Ganz oben ist das Mittelmeer und das seht ihr noch ein bisschen vom Totenmeer. Und da Richtung Wüste runter ist die Ortschaft Teman und der Berg Paran. Und die Theologen, die sich da ein bisschen auskennen mit diesem Psalm, die sagen alle, ja, das ist ein Bild dafür, wie Gott seinem Volk zur Hilfe kam, als sie in Gefangenschaft waren in Ägypten. Das ist ja da drüben, links oben. Und Gott kam ihnen zur Hilfe. Er hat seinem Volk geholfen. Und hier spricht der Gott mit Elohim an, der Allmächtige, der Schöpfergott. Davor, nochmal im Rückblick, hat er ihn mit Herr angesprochen, mit Jahwe. Vers davor, Herr, Jahwe. Ich habe die Kunde von dir gehört. Ich habe dein Werk gesehen, Herr, Jahwe. Ich habe schon mal gesagt, Jahwe ist der Bundesgott, der sich nähert seinem Volk, der Gemeinschaft haben will mit seinem Volk, der Beziehung haben will. Und so spricht Habakuk seinen Gott an, ich darf Jahwe sagen, ich darf ganz persönliche Beziehung mit ihm haben, aber gleichzeitig weiß ich auch, Gott ist allmächtig, er ist der Schöpfergott. Ein Gott, der alles gemacht hat und der auch die Geschicke lenkt und die Geschichte. Und dann Vers 4, ich gehe mal über die Karte hinweg. Vers 4 heißt es, sein Glanz war wie Licht, Strahlen gingen aus von seinen Händen, darin war verborgen seine Macht. Und Glanz und Licht ist natürlich ein Ausdruck seiner Herrlichkeit. Gott ist herrlich. Und wir lesen darin auch von seiner Macht, darin war verborgen seine Macht. Seine Herrlichkeit und seine Macht. Er ist derjenige, der helfen kann und auch helfen will. Nicht nur, weil er will, sondern weil er es auch kann. Er hat Macht. Und das ist das Schöne, wenn ich Beziehung zu Gott habe. Auf der einen Seite ist er der liebende Gott, der Beziehung haben will. Auf der anderen Seite ist er der allmächtige Gott, der wie ein großer Bruder, der hinter mir steht, für mich kämpft, für mich streitet. Ist nicht nur so, ja, ich habe dich so lieb und so weiter, sondern da steht jemand dahinter, der wirklich Macht hat, der allmächtig ist. Und das ist eine gute Position, so jemanden zu haben, eine Beziehung mit so jemandem zu haben, zu Gott sagen zu dürfen, hey, Papa, mein Vater, und gleichzeitig zu wissen, oh, mein Vater ist der Beste, er kann. Ich mag das, wenn Kinder von so Pföstchen da runterspringen, so Stein, alter, erhöhte Dinger, und die schreien dann, Papa, und schon sind sie in der Luft. Die haben volles Vertrauen. Oh, Papa ist da und der wird mich schon auffangen. Und das ist so ein Bild, wo ich sagen kann, ja, mein Papa liebt mich, aber der hat auch die Macht, der wird mich auffangen. Der wird für mich kämpfen. Und so ist der Habakuk einer, der sich ausrichtet auf Gott und weiß, ja, ist mein Papa, aber es ist auch der Allmächtige. Und die Feinde, die bekommen, wenn sie ihn sehen, die bekommen Furcht, Angst. Die müssen erzittern. Da heißt es in Vers 6, er stand auf und ließ erbeben die Erde. Er schaute und ließ erzittern die Heiden. Zerschmettert wurden die uralten Berge und Bücken mussten sich die uralten Hügel, als er wie vor Alters einherzog. Also wenn Gott auftaucht, wenn er sichtbar wird, und da wurde er in der Natur sichtbar, wahrscheinlich bezieht sich das auf den Auszug aus Ägypten und den Durchzug durch die Wüste und wie sich Gott auch offenbart hat auf dem Horeb, wo er seine Macht demonstriert hat mit Erdbeben, Wolken, Gewitter und so weiter. Die Heiden müssen erzittern. Die, die nicht an Gott glauben, die sich sagen, ach, Gott gibt es gar nicht und den brauche ich nicht, die werden ihn sehen und seine Macht sehen. Und dann müssen sie erzittern. Das sagt Habakuk. Aber wenn Gott sich gegen die Feinde richtet, heißt es gleichzeitig auch, ja, ich werde euch als meine Nachfolger und die, die an mich glaubt, ich werde euch helfen, ich werde euch erretten. Ich bin bei euch. In Vers 7 heißt es, ich sah die Hütten von Kuschan, das wahrscheinlich in Midian, das ist so nordöstlich vom Roten Meer, nimmt man an. Ich sah die Hütten von Kuschan in Not und die Zelte der Midianiter betrübt. Die Midianiter waren auch ein Nomadenvolk, auch in dieser Region nordöstlich vom Roten Meer. Und die Midianiter, die tauchen immer mal wieder auf. Und eine ganz bekannte Geschichte, wo sie auftauchen, kennt ihr wahrscheinlich, nämlich im Buch Richter. Der Gideon kämpft gegen die Midianiter. Die wollen das Volk Israel ausrotten und kommen mit 135.000 Soldaten. Das war ein großes Volk. War eine große Bedrohung. Und der Gideon, der hat gerade mal 22.000 zusammengekriegt. Wehrfähige Soldaten. 22.000 und 135.000. Die Amis würden sagen, ein Mismatch. Das passt nicht. Da ist schon von vornherein klar, wer gewinnt. Und dann sagt Gott zum Gideon, ach übrigens, Gideon, die 22.000 ist zu viel. Und der Gideon muss viele aussortieren, die nach Hause gehen wollen, die nicht kämpfen wollen. Und dann hat Gideon noch 10.000. 10.000 gegen 135.000, das ist ein richtiges Mismatch. Und dann sagt Gott zum Gideon, ach Gideon, ich habe ganz vergessen, sortiere noch ein paar aus. Dann bleiben 300 übrig. 300 gegen 135.000, chancenlos, aus menschlicher Sicht. Und Gott sagt, so, jetzt können wir Krieg führen. Jetzt bin ich bereit. Und der Gideon, und Gott hat wahnsinnige Kriegsmaterialien, Raketen und Panzer und Flugzeuge und Flugzeugträger und was weiß ich nicht alles. Er sagt zum Gideon, Gideon, drück jedem von diesen 300 eine Fackel in die Hand und einen Krug, ach, und eine Posaune, also Posaunenchor. Das ist die Kriegsausrüstung. Und wer die Geschichte schon gelesen hat, sie haben die Krüge eben über die Fackel getan, dass man das Licht nicht gesehen hat. Und dann auf sein Kommando, auf Gideons Kommando, wurden die Krüge zertrümmert und das Licht kam zum Vorschein. Die haben ganz laut in ihre Trompeten geblasen, so Ode Fröhliche, dritter Vers, volle Kanne, was geht. Oder nun danket alle Gott, dritte Strophe, Überstimme. Ja, die haben alles gegeben, aber sie haben nicht gekämpft. Was ist geschehen? Die Midianiter waren so verwirrt, dass sie sich gegenseitig umgebracht haben. Es war Nacht und sie waren total, sie sind auf dem Schlaf wahrscheinlich die meisten aufgewacht. Und, was ist denn hier los? Und das hat Gott gemacht. Und an das hat sich wahrscheinlich der Habakuk, wir wissen es nicht ganz genau, aber wenn er von den Midianitern spricht, vielleicht hat er daran zurückgedacht. Ich sah die Hütten von Kuschan in Not und die Zelte der Midianiter betrübt. Gott richtet die Feinde und rettet sein Volk. Da können wir jetzt jeden Vers durchgehen. Ich mache das nicht, weil bei vielen Versen, also Theologen, die streiten sich. Die sagen, die Verse da in Habakuk 3, das sind mit die schwierigsten Verse in der kompletten Bibel. Also ich erspare euch da die verschiedenen Interpretationsmethoden. Aber ich will so eine Grundlinie ziehen. Der Habakuk guckt zurück. Er guckt auf die Geschichte, was Gott schon alles in der Vergangenheit gemacht hat. Wie er das Volk aus der Sklaverei befreit hat, wie er sie herausgeführt hat, wie er sie bewahrt hat, wo sie durch die Wüste gezogen sind, wie er sie ins verheißene Land gebracht hat, wie er ihnen treu blieb. Wie er ihre Feinde, die Israeliten immer wieder vernichten wollen, ihnen widerstanden hat. Und auf das blickt alles der Habakuk in Gedichtsform zurück oder Psalmenform. Und das große Fazit von ihm ist, Gott sieht nicht tatenlos zu. Er kann in die Geschichte zurückschauen und sagen, ja, es war immer so. Gott hat sich drum gekümmert und sein Volk bewahrt. Und wenn jetzt Gott mit ihm gesprochen hat, und das hat er ja, Habakuk hatte ja viele Fragen, Gott hat geantwortet, dann kann der Habakuk sagen, okay, wenn das alles in der Vergangenheit, im Rückblick, wenn ich das so betrachte, wirklich eingetreten ist, wenn es geschehen ist, dann ist das, was in der Zukunft liegt, was Gott mir gesagt hat, dann trifft es hundertprozentig ein. Und das hat ihn am Ende zum Gotteslob gebracht. Wir lesen zum Beispiel in Vers 8, warst du zornig, Herr, auf die Flut, entbrannte dein Grimm wieder die Wasser und dein Zorn wieder das Meer, als du auf deinen Rossen rittest und deine Wagen den Sieg behielten? Das ist also wieder poetisch formuliert. Man ist sich nicht ganz einig, was meint er damit? Welchen konkreten Sache in der Vergangenheit meint er? Ja, es können die Flüsse Ägyptens gemeint sein, die dann zu Blut wurden. Es kann die Teilung des Schilfmeers gemeint sein, wo sie durchgezogen sind und dann die Armee vom Pharao vernichtet wurde. Es kann die Teilung des Jordans sein, wo das Volk durch den Jordan durchgezogen ist, wo Gott das Wasser aufgehalten hat. Wir wissen es nicht ganz genau, aber das ist auch egal. Aber Habakuk sagt, wenn du zornig bist, Herr, du kannst alles machen, auch mit den Wassern, mit den Flüssen, mit den Seen, mit den Meeren. Du bist der Allmächtige. Und zum Beispiel heißt es in Vers 11, und der Mond stand still. Beim Glänzen deiner Pfeile verblassen sie, beim Leuchten deines blitzenden Speeres. Wir wissen auch nicht genau, was es sein könnte, aber es könnte gut sein, dass die Schlacht von Josua bei Gibeon gemeint ist, wo die Sonne still stand. Wir wissen es nicht ganz genau, aber Habakuk blickt zurück. Und dann heißt es in Vers 13, du zogst aus deinem Volk zu helfen deinem Gesalbten. Und bei Gesalbter, da steht Messias, klar, denken wir immer, ist Jesus gemeint, Messias, der Zukünftige. Nein, wer wurde denn im Alten Testament gesalbt? Die Könige, unter anderem, wurden auch noch andere, die Priester, Propheten, aber die Könige wurden alle gesalbt. Und wenn da steht, dein Gesalbter, ist der jeweilige König gemeint, der regiert. Du zogst aus, deinem Volk zu helfen und zu helfen deinem König. Du zerschlugst das Dach vom Hause des Gottlosen und entblößtest die Grundfeste bis auf den Fels. Wie gesagt, das ist Gedicht, kann man viel rein interpretieren. Ich erspare euch, das könnt ihr selber mal lesen. Selber überlegen, was meint er wohl damit? Könnt ihr Kommentare wälzen und ihr werdet merken, da hat jeder eine andere Meinung. Aber alle sind sich einig darin, dass Habakuk zurückblickt und sieht, wie Gott in der Vergangenheit in der Geschichte gehandelt hat. Und wenn Habakuk vorausblickt, im Sinne von, was Gott ihm gesagt hat, dann weiß er, okay, das, was Gott gesagt hat, das wird geschehen, weil in der Vergangenheit war immer Verlass auf Gott. Dann wird er auch in der Zukunft Verlass sein. Und dann kommt seine Reaktion am Schluss. Gucken wir wieder ein bisschen genauer hin. Die Reaktion des Propheten. Er hat zurückgeschaut, nach vorne, gesehen, gehört. Und dann sagt er in Vers 16, da heißt es, weil ich solches höre, also das, was er von Gott jetzt gehört hat, in Kapitel 1 und 2, bebt mein Leib. Da merken wir schon, das ist keine einfache Kost, auch für einen Habakuk nicht. Bebt mein Leib, das macht mir Angst. Meine Lippen zittern von dem Geschrei, Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben. Das hört sich nicht so positiv an. Ja, weil er hat vieles gehört, was Gott vorhat, dass auch sein Volk für seine Abkehr von Gott bestraft wird. Und dann sagt er weiter, aber, und ich mag aber, Ich habe mal ein Buch gelesen, hat einer geschrieben, sagt mir, was nach dem Aber kommt und ich sage dir, was du wirklich glaubst. Sag mir, was nach dem Aber kommt und ich sage dir, was du wirklich glaubst. Ein Beispiel, Herr, Gott ist allmächtig, aber in dieser Situation, das ist zu viel für ihn. Andersrum, ja, diese Situation ist verfahren und ich sehe keinen Ausweg und ich habe viele Fragen, verstehe es nicht. Aber mein Gott ist allmächtig. Eine ganz andere Kiste. Sag mir, was nach dem Aber kommt und ich sage dir, was du wirklich glaubst. Der Habakuk sagt ganz ehrlich, boah, als ich die Worte Gottes gehört habe, habe ich zumal gezittert und gebebt und boah, Hilfe. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, dass sie heraufziehe über das Volk, das uns angreift. Wow. Nicht, Herr, nimm das weg und mach ein Ende damit und schenk uns wieder Genesung und lass alles gut sein. Nein, ich will harren auf die Zeit der Trübsal. Also der weiß ganz genau, es kommt eine Zeit auf sich zu, die ist nicht leicht, weil Gott hat sein Gericht angekündigt. Aber das hat er gehört. Und dann muss er sich und will sich auf das verlassen. Er hat Ehrfurcht gegenüber Gott und seinem Handeln. Meine Lippen zittern. Er hat genau gewusst, das Gericht kommt über Juda. Und wenn Gott solche Weltmächte wie die Ägypter richtet, wie die Assyrer richtet, später dann auch die Babylonier richten wird, ja, so wird er auch sein Volk richten, wenn sie sich von ihm abkehren. Wenn sie denken, ah, Gott brauche ich nicht. Und der Habakuk sagt eigentlich, ja, das wird kommen, aber du hast alles im Griff. Weil er hat auch, oder also Gott hat zum Habakuk gesagt, ich lasse es nicht durchgehen, was der Nebukadnezar und der Babylonier an euch machen. Die schießen weit übers Ziel hinaus. Denen geht es nur um sich, um ihre Ehre, um ihre Größe, um ihren Vorteil. Und ich werde sie richten. Kannst drauf warten, Habakuk. Und der Habakuk schreibt weiter, da wird der Feigenbaum nicht grünen und es wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe werden aus den Hürden gerissen und in den Ställen werden keine Rinder sein. Er beschreibt es ganz bildhaft, wie das sein wird, wenn Gott durch die Babylonier Gericht über Juda bringt. Das sind schwierige Umstände. Der Feigenbaum wird nicht grünen, es gibt gar kein Gewächs, auch an den Weinstöcken gibt es keine Frucht, Ölbaum bringt keine Frucht, die Äcker bringen keine Nahrung, vielleicht weil sie zerstört wurden, keine Ahnung. Die Schafe werden aus den Hürden gerissen, wahrscheinlich haben die fremden Nationen, die Babylonier, ihre Schafe geklaut, mitgenommen. Es wird keine Rinder mehr geben. Also die ganze Lebensgrundlage, auf was die Leute angewiesen werden, das wird richtig, richtig knapp sein. Und es sieht der Habakuk. Aber er bringt es Gott und sagt, ja gut, ich muss aushalten unter diesen schwierigen Umständen. Ich muss harren, ausharren. Das ist so wie eine Spinne in ihrem Spinnennetz oder an ihrem Faden, den sie da gespannt hat, zum Spinnennetz hin, die wartet und wartet und wartet und irgendwann zappelt das Netz und dann weiß sie, okay, jetzt ist jemand drin, eine Mücke oder irgendwas und dann wird sie aktiv. Und Gott sagt zum Habakuk, harre. Und ich weiß, also ich rede von mir, ihr seid wahrscheinlich ganz anders, aber ich mag das nicht, zu warten. Das fällt mir schwer. Aber wenn es Gott sagt, dann ist es an der Zeit, dass wir sagen, okay, Gott, dann harre ich auf dich, auf dein Eingreifen. das Aushalten unter den schwierigen Umständen, das kennzeichnet den Christen. Gott hat nie versprochen, dass es leicht werden würde, wenn wir mal an ihn glauben. Hat er nie versprochen. Wenn man das Neue Testament anschaut, die Leute, die Jesus nachgefolgt sind, die hatten nicht so ein leichtes Leben. Also Stephanus wurde gesteinigt. Der Petrus und Johannes mussten sich mehrmals vom Hohen Rat, vom Sanhedrin verteidigen. Die Gemeinde wurde verfolgt, manche wurden in Gefängnisse geschmissen. Später hat der Nero die Christen als lebendige Fackeln gekreuzigt und angezündet. War nicht leicht. Uns wird auch nie leicht sein. Wir haben viele Geschwister in der Welt, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Da geht es uns noch gut. Und jetzt kommt das Ende. Ich finde es faszinierend. In Habakuk 3,18 beginnt es wieder mit dem Aber. Ja, das Gericht wird kommen. Ja, es wird schwierig. Ja, wir werden hungern. Und ja, sie werden unsere Schafe klauen und Rinder klauen und die Äcker zerstören und was weiß ich nicht alles. Aber, Vers 18, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Das sagt der Habakuk. Ich will die Freude an Gott behalten, weil ich weiß, dass er hilft. Ich weiß nicht, wann er hilft, aber dass er hilft, dass er eingreift und dass er der Ungerechtigkeit nicht einfach zusieht und es unter den Teppich geht. Nein, er wird helfen. Und deswegen hat der Habakuk alle Freude oder allen Grund dazu, sich zu freuen, seine Freude zum Ausdruck zu bringen. Und so schließt sein Buch mit der Freude, obwohl die Umstände alles andere als positiv waren. Und weil er selber das auch im eigenen Leib erlebt hat, er hat viele Fragen gehabt, er hat gezittert, wo er Gott reden gehört hat und das gehört hat, was Gott vorhat, das hat ihm nicht gefallen. Und trotzdem sagt er, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil oder meiner Rettung. Er hat gewusst, Gott kommt zur Hilfe. Ganz wortlich heißt sein Vers 18, ich will springen vor Freude in dem Herrn. Ich will herumwirbeln vor Wonne über Gott. Das schreibt der Habakuk. Das war keine gespielte Freude. Ja, alles gut. Ja, wenn man gefragt wird, wie geht's? Ja, gut, super. Aber dann weißt du nicht, wie es dem anderen wirklich geht. Und das ist beim Habakuk keine aufgesetzte schauspielerische Freude, sondern das kommt von innen, weil er weiß, mein Gott hilft uns und er ist in Kontrolle. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn jemand Grund hat, sich zu freuen, echte Freude zu haben, dann sind es wir Christen. Und wenn jemand denkt, wir Christen sollen zum Lachen in den Keller gehen, dann ist er auf dem falschen Tanker. Der hat keine Ahnung. Wenn jemand tiefe Freude hat, und das kann sich ruhig auch zeigen, dass ich gerne lebe, dass ich ein positiv denkender Mensch bin, dass ich nach vorne schaue, klar gibt es Menschen, die krank sind, auch psychisch und das einfach nicht so können, klar. Aber viele von uns, wir drehen uns immer nur im Kreis rum und sehen das und oh, so schlecht und oh, das geht bergab und oh. Und aus diesem Kreislauf, der immer uns nach unten zu ziehen droht, wenn wir als Christen nicht herauskommen, wer dann? Der Habakuk hat gesagt, wenn ich meine Umgebung angucke und auch das höre, was Gott gesagt hat, boah, aber ich will mich freuen meines Herrn. Er hat gewusst, auf Gott ist Verlass und am Ende wird er uns helfen. Und er wird uns retten, er wird die Ungerechtigkeit bestrafen, er wird Gericht üben. Und ich glaube, wir Christen sollten das auch ein Stück weit nach außen zeigen. Nicht, dass wir lachend durch die Welt laufen. Wir haben viele Schwierigkeiten, keine Frage. Aber so eine Grundüberzeugung der Freude, es muss gar kein Grinsen sein, um das geht es nicht, sondern dass Menschen uns das abspüren, boah, der kann so ruhig bleiben. Und der hat Frieden und der ist zufrieden, hat so eine Freude. Und dem geht es doch eigentlich so schlecht. Der Jesaja schreibt mal in Jesaja 61, Vers 10, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Das ist der Blick, den der Jesaja hat. Der hat vorm Habakuk gelebt, aber hat auch schon das Gericht von Gott gesagt bekommen und musste den Leuten eben auch das Gericht verkündigen. Aber er konnte auch die Hoffnung verkündigen. Er sagte, ja, Gericht, das gehört dazu, Gott ist gerecht, aber Gott hat einen Ausweg. Wie heißt es hier? Die Kleider des Heils. Oder auf Neudeutsch die Kleider, Klamotten der Errettung. Ich bin errettet. Ich habe den Mantel der Gerechtigkeit. Nicht, weil ich so toll bin und gerecht, sondern weil der Gerechte, nämlich Jesus Christus, mich gerecht spricht. Weil er für meine Sünde stellvertretend gestorben ist. Und mich wieder in Gemeinschaft mit Gott bringt und mich gerecht macht. Und ich bin gerettet. Ich habe die Klamotten der Rettung an. Ich habe den Mantel der Gerechtigkeit an. Ist es kein Grund, sich zu freuen? Im tiefen Inneren sich zu freuen, zu sagen, boah, danke Gott. Ich weiß nicht, ob ihr euch über eure Beerdigung schon Gedanken gemacht habt. Also, euch Junge nehme ich mal aus. Genießt das Leben. Aber irgendwann kommt die Phase, wo man mal der erste Gedanken an seine eigene Beerdigung haben sollte. Es schadet gar nichts. Weil das ist ein Statement für die, die zur Beerdigung kommen. Wie hat derjenige gelebt? Was war sein Mittelpunkt? Und ich war schon bei vielen Beerdigungen und ich kann ganz genau unterscheiden, wenn ein Gläubiger beerdigt wird und wenn ein Nichtgläubiger beerdigt wird. Das ist ein Riesenunterschied und das habt ihr wahrscheinlich auch schon erlebt. Ich habe schon Lobpreismusik bei einer Beerdigung gehört. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und ich denke, was für ein Zeugnis, wenn die Freude noch da ist, das Gotteslob noch da ist, obwohl ein geliebter Mensch gestorben ist. Und natürlich trauert man und das ist auch okay. Und ich habe einen jungen Mann, der war knapp so um die 30 rum, ist gestorben am Krebs, der war verheiratet. Natürlich hat die Frau geweint, natürlich hat sie Trauer getragen. Das ist okay, aber sie hat in ihrem Herzen gewusst, wo er ist und sie konnte Gott trotzdem loben. Sie hat sich die Beerdigung so gewünscht und wahrscheinlich der Verstorbene auch so. Von daher, ich möchte euch mal Mut machen, überlegt euch mal, was wird zum Beispiel an eurer Beerdigung gesungen? Meine Geschwister wissen, ein Lied habe ich mir schon rausgesucht. Ich hoffe schon, dass ich noch ein bisschen lebe. Also ich bin nicht lebensmüde. Aber ich mache mir ab und zu mal Gedanken, ja, was will ich denn den Leuten, die in meiner Beerdigung mal da sind, was will ich denen mitgeben? Auch wenn ich da nicht mehr da bin, aber die Lieder können ja zu ihnen reden. Und ein Lied, was ich mir rausgesucht habe, das hat mein Opa, von dem ich euch vorhin erzählt habe, mit dem möchte ich mal essen, ich habe ihn nie kennengelernt, das ist an seiner Beerdigung auch gesungen worden. Und es wird an meiner Beerdigung auch mal gesungen. Und ihr kennt das Lied, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. A und O, Anfang und Ende steht da, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzählet den Heiden, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Und ein Vers will ich euch auch noch vorlesen, weil das so ein bisschen mein Lieblingsvers ist. Ich bin ein bisschen gemein, von daher, ich mag den. Vers 5. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Da meint er Satan. Sprenge des Feindes befestigte Schlösser, also der hat keine Chance, führt die Gefangenen siegend heraus, und jetzt kommt die beste Zeile, fühlst du den stärkeren Satan, du Böser. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Überleg dir mal, wenn du Zeit hast, zu viel Zeit hast, was man an deiner Beerdigung singen könnte. Habakuk hört auf, dem Psalm sagt, denn der Herr ist meine Kraft. Der Herr ist meine Kraft. Wir beten oft für Kraft. Herr, gib mir Kraft für das und das. Das ist auch okay. Aber das ist nochmal eine Qualitätsstufe besser, wenn er sagt, du bist meine Kraft. Ich brauche nicht deine Kraft, sondern du bist meine Kraft, weil ich in Beziehung mit dir lebe. Du bist meine Kraft. Wir haben das auch an anderen Bibelstellen, zum Beispiel Psalm 27, Vers 1, da heißt es, der Herr ist meines Lebens Kraft. Also nicht der Herr gibt mir Kraft fürs Leben, sondern der Herr ist meines Lebens Kraft. Oder Jeremia 16, Herr, du bist meine Stärke und Kraft. Du bist meine Kraft. Und an diesem Gott dürfen wir uns festhalten, wie der Habakuk, festklammern. Und das ist mein Wunsch für uns, dass wir festhalten. Ich war in Kanada im Outdoor-Camp, wir haben so auch Klettern gemacht und Abseilen. Und beim Abseilen fand ich es immer lustig. Die Leute, die das zum ersten Mal machen, die haben Angst, verstehe ich auch. Also wenn es da 20 Meter runter geht und du sollst dich so einem dünnen Seil anvertrauen. Aber wir wussten, das ist sicher. Und wir haben das auch den Teilis immer wieder gesagt, ey, du kannst einen Schulbus da an das Seil hängen, das reißt nicht. Und du wiegst nicht so viel wie ein Schulbus. Also es ist zuverlässig. Und die Leute haben sich dann abgeseilt und da gab es manche, die haben sich so verzweifelt am Seil festgehoben. Vor allem so. Nicht so, sondern so. Und ich habe immer gedacht, gut, wenn der Sitzgurt und der Karabiner und alles reißen würde und du würdest so am Seil hängen, viel Spaß. Aber das ist dieses Festhalten, was wir dürfen. Gott hält uns fest, wir sind sicher, wir sind mit Karabiner und Sitzgurt fest bei ihm verankert. Und er ist bei seinem Vater verankert. Im Hebräer heißt es, dass er in das Heiligtum so einen Anker ausgeworfen hat, wo wir auch fest verankert sind. Der hineinreicht bis zu dem Allerheiligsten, bis zu Gott selber. Das hat Gott gemacht. Aber ich darf mich, wenn ich so das alles sehe und verzweifelt bin, ich darf mich mit meiner menschlichen Kraft, die eigentlich nichts bringt, aber ich darf mich festhalten. Und das ist mein Wunsch, dass wir uns festhalten, umklammern, Jesus umklammern, an ihm festhalten, egal was das Leben auch bringt. Wir haben am Sonntag diesen Vers gehabt, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du leben. Das heißt es in der Bibel immer wieder, vor allem im Neuen Testament, wo Jesus dann für unsere Sünde gestorben ist, wurde dann das immer wieder gepredigt und gelehrt haben. Das ist eine Freude, die ich habe. Ich werde durch meinen Glauben leben. Nicht, weil ich so toll glaube, sondern wegen Jesus. Und meine Kraft lässt nach. Das ist automatisch so, wenn man älter wird. Also ich bin noch relativ fit, aber ich sehe meine Mutter. Ich sehe ältere Leute und sehe, ja, irgendwann lässt die Kraft einfach nach. Ist so. Aber dann gilt dieser Satz aus 2. Korinther 4, 16, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Das ist doch super. Es geht nicht immer bergab bei uns, sondern eigentlich geht es bergauf. Wir gehen Jesus entgegen. Deswegen haltet an dem fest.